ARD.
Wir können jedenfalls nicht akzeptieren, dass über die Köpfe der Europäer, über die Köpfe der Ukrainer hinweg über Territorialfragen zwischen Russland und Amerika gesprochen oder gar entschieden wird.
Das sagte Bundeskanzler Merz in der ARD und das hat er heute auch gegenüber US-Präsident Trump nochmal bekräftigt.
Vor dem Treffen von Trump und Putin am Freitag. Europäer beraten heute über die richtige Friedensstrategie.
Lässt sich Trump durch ukrainische und EU-Interessen beeinflussen oder empfindet er das als Belehrung von außen? Dazu Christoph Heusgen, der Ex-Botschafter bei den Vereinten Nationen.
Litauen will im Herbst ein neues Ausbildungsprogramm zum Bau und Betrieb von Drohnen für die breite Öffentlichkeit und Schulkinder starten.
Und Israels Armee weitet Militäreinsatz in Gaza-Stadt aus.
Hallo, ich bin Katharina Jetter.
Und ich bin Klaas Christoffersen. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 13. August um 16.30 Uhr. Am Freitag, also übermorgen, treffen sich US-Präsident Trump und sein russischer Amtskollege Putin zum großen Ukraine-Gipfel. Die Ukraine und die EU sind zum Zuschauen verdammt. Im Vorfeld wollten sie deshalb heute alles tun, damit beim Gipfel keine weitreichenden Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg getroffen werden. Dazu gab es heute gleich mehrere Videoschalten und der ukrainische Präsident Selenskyj ist dafür extra nach Berlin gekommen. Auch US-Präsident Trump und Vizepräsident Vance haben sich zugeschaltet. Katharina, wer war sonst noch dabei?
Ja, natürlich die Großen. Also Großbritannien, Frankreich, Polen, dann aber auch Ursula von der Leyen als gesamteuropäische Verhandlerin in Brüssel. Außerdem zeitweise NATO-Generalsekretär Rutte. Und eingeladen hat der deutsche Bundeskanzler. Merz hat dafür extra seinen Urlaub abgebrochen. Und Selenskyj, du hast es ja gerade schon gesagt, der war auch persönlich da. Und die beiden haben am Nachmittag auch Statements abgegeben. Und dabei sagte Selenskyj:
Wir haben über das Treffen in Alaska gesprochen und wir hoffen, dass dort auch im Waffenstillstand gehen wird. Und zwar einen sofortigen Waffenstillstand. Herr Trump hat mir vorgeschlagen, dass er danach mich kontaktiert und wir die Ergebnisse besprechen, wenn es die Ergebnisse dann geben wird und wir unsere weiteren Schritte besprechen.
Und Merz hat gesagt, US-Präsident Trump werde bei seinem Treffen mit Putin auf einen Waffenstillstand in der Ukraine dringen. Trump wolle dies zu einer seiner Prioritäten machen und das hat Merz eben aus dem Gespräch mit Trump mitgenommen. Evi Seibert, die erklärt jetzt nochmal genau, wo die Motive der Europäer bei ihren diversen Videoschalten heute lagen.
Für die Europäer ist dieses Szenario ein echter Albtraum, dass nur der amerikanische Präsident Donald Trump und auf der anderen Seite der russische Präsident Wladimir Putin über Krieg und Frieden entscheiden wollen. Also derjenige, der den Krieg angefangen hat und derjenige, der weit weg ist und das Problem möglichst schnell loswerden will. Den Europäern ist deswegen wichtig zu sagen, es geht nicht nur um die Ukraine, sondern um gesamteuropäische Sicherheitsinteressen. Die Europäer haben Milliarden investiert, um die Ukraine zu unterstützen. Sie wollen deswegen auch mitentscheiden, was jetzt passiert. Und ohne Mitsprache der überfallenen Ukraine kann nach Meinung der Europäer sowieso nicht über das Land entschieden werden. Und europäische Nachbarländer von Russland, die befürchten, dass ihre Grenzen irgendwann auch nicht mehr sicher sind, wenn man Putin einfach machen lässt.
Wenn wir jetzt nochmal an Freitag denken und an das Treffen von Putin und Trump. Putin ist ja als Ex-Geheimdienstchef Experte im Verhandeln und Beeinflussen auch. Von Trump weiß man, dass er gerne einen schnellen Deal will. Dass ihm die Europäer und die Ukraine nicht besonders wichtig sind und er sich in den Details auch nicht so gut auskennt, das wissen wir ja schon.
Ja, eben darum wollten ihm die Europäer heute ihre Argumente nochmal genau erklären und Druck machen. Aber sie brauchen natürlich auch eine Vision. Wie könnte ein Frieden zwischen der Ukraine und Russland aussehen? Dazu nochmal Evi Seibert.
Sie wollen unter allen Umständen vermeiden, dass es am Ende einen schnellen Deal gibt, bei dem Putin sich dann Teile der Ukraine einverleibt und er letzten Endes für seinen Krieg belohnt wird. Ein europäischer Vorschlag könnte sein, dass die aktuellen Frontlinien eingefroren werden, dass nicht mehr weiter gekämpft wird und dass die Ukraine ein souveräner Staat bleibt. In den kommenden Jahren könnten die Europäer dann die Ukraine militärisch so weit ausrüsten, dass Russland abgeschreckt wird, sie noch einmal zu überfallen. Die Gebiete, die jetzt schon an Russland verloren gegangen sind, die müsste die Ukraine dann versuchen, in den kommenden Jahren irgendwann friedlich wieder zurückzubekommen. Deswegen dürften diese Gebiete auch nicht international rechtlich anerkannt werden.
Evi Seibert zu den Zielen. Hören sich diese Ziele für dich realistisch an? Wie sind die Erfolgsaussichten für die Europäer bei den Verhandlungen?
Eigentlich wie immer, wenn Donald Trump im Spiel ist, ungewiss. Manche sagen, es kommt schlicht drauf an, ob er bei den Verhandlungen gute Laune hat. Andere sagen, er hört immer auf den, mit dem er zuletzt geredet hat. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie gut Putin verhandelt. Der weiß, dass Trump unbedingt den Friedensnobelpreis haben will, dass das seinem Ego schmeicheln würde, dass er keine Geduld hat und einen schnellen Deal will, möglichst mit Profit für die USA. Und Putin weiß auch, dass Trump kein besonders großes Interesse an der Ukraine und an Europa hat. Putin dagegen ist ja ein ehemaliger Geheimdienstmann, psychologisch geschult für solche Gespräche, und er weiß ganz genau über die Ukraine Bescheid, im Gegensatz zu Trump.
Ja, und das alles mussten die Europäer heute mit einbeziehen, als sie mit Trump geredet haben. Und auch wenn sie eben verhindern wollen, dass Putin dann am Freitag Trump über den Tisch zieht.
Dazu hat sich heute Christoph Heusgen, der Ex-Botschafter bei den Vereinten Nationen, geäußert. Er war früher sicherheitspolitischer Berater von Bundeskanzlerin Merkel und bis vor kurzem auch Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Und er sagte heute im Interview mit Rolf Böhlmann vom Bayerischen Rundfunk, dass es auf jeden Fall gut ist, wenn die Europäer Trump 2 Tage vor dem Treffen mit Putin sozusagen nochmal einnorden, aber...
Die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Wird am Freitag Trump da noch dran denken oder wird er nicht doch sehr beeinflusst sein durch seinen Verhandler? Was die Amerikaner machen in Gesprächen mit Russland ist ja sehr ungewöhnlich, um es milde zu sagen. Da wird ja nicht auf das Außenministerium oder wird und den nationalen Sicherheitsberater, der ja auch der Außenminister ist, zurückgegriffen, sondern ein Immobilienfreund von Trump, Herr Witkoff, der überhaupt keine Ahnung von Außenpolitik hat und, muss mal gelinde zu sagen, in der Vergangenheit ja auch Putin auf den Leim gegangen ist. Also da kommt es jetzt drauf an, wie nachhaltig das wirkt auf Trump, was heute die Europäer ihm sagen.
Was glauben Sie, wie nachhaltig kann das sein? Ich spreche jetzt als Laie, aber ich höre immer wieder, dass Donald Trump am meisten auf die hört, die als Letzte den Raum quasi verlassen. Und bis Freitag sind es noch 2 lange Tage hin. Ist bis dahin alles wieder vergessen, was ihm heute gesagt wird?
Ja, das können wir von hier aus nicht sagen. Ich habe meine eigene Erfahrung gemacht als außenpolitischer Berater der Bundeskanzlerin bei der ersten Amtszeit von Trump, wo Angela Merkel auch sehr stark versucht hat, auf Trump dann noch einzuwirken, ihm zu erklären, schon seinerzeit die Hintergründe des Ukraine-Kriegs. Und Trump hat das abgetan, hat dann hinterher verlauten lassen, ja, also die Kanzlerin hätte versucht, ihn zu belehren sozusagen. Also da ging es nicht darum, dass er dann tatsächlich von seinen Auffassungen Abstriche genommen hat. Aber ich will jetzt nicht nur negativ klingen. Die Tatsache, dass dieses Treffen stattfindet, ist wichtig. Die Tatsache auch, was mich erstaunt, dass es in Alaska stattfindet. Denn ich hätte eher gedacht, dass man das in den Emiraten, Vereinigten Arabischen Emiraten, die Russland sehr nahe stehen und die auch gute Beziehungen mit den USA haben, dass es dort ist. Nein, Putin ist bereit, zu Trump zu gehen. Und Alaska insofern, das ist so ein kleines Schmankerl. Putin hat ja mal gesagt, überall da, wo russische Soldaten mal waren, das gehört Russland. Und Alaska hat ja früher mal Russland gehört. Das wird er heute dabei in den Gesprächen am Freitag nicht betonen. Aber dass er dorthin geht, ist eine Geste. Ich glaube, Putin geht es nicht so gut, wie man meint. Man liest ja auch von Durchbrüchen. Aber die Wirtschaft ist in einem katastrophalen Zustand. Die Öleinnahmen sind eingebrochen. Trump droht ja mit jetzt Strafzöllen auf Indien. Das hat jetzt schon Wirkungen. Und ich glaube, Putin versucht, gut Wetter zu machen, versucht Trump, der etwas skeptischer gegenüber Putin geworden ist, wieder zu gewinnen. Und in dieser Situation ist eben dieses Gespräch heute so wichtig. Und man kann nur hoffen, dass die Mahnungen, die heute aus Europa, aus der Ukraine kommen, dass die bei Trump noch bis Freitag anhalten.
Allerdings ist ja auch ein bisschen die Frage, ob Putin überhaupt ein Interesse hat, jetzt Frieden in der Ukraine zu schließen. Und dazu passt in gewisser Weise die folgende Meldung. Die russischen Streitkräfte haben in der Ukraine den größten Geländegewinn binnen 24 Stunden seit mehr als einem Jahr erzielt, heißt es. Was sind da die Details, Katharina?
Ja, die Auswertung von Daten des US-Instituts für Kriegsstudien durch die Nachrichtenagentur AFP, die besagt, dass die russische Armee gestern die Kontrolle übernommen hat über ein Gebiet von 110 Quadratkilometern. Seit Ende Mai 2024 hatte sie nicht mehr so viel Gelände innerhalb eines Tages eingenommen, heißt es. Und der Gouverneur der Region Donetsk hat die Evakuierung mehrerer Dörfer nahe der Frontlinie angeordnet. Familien mit Kindern, die seien verpflichtet, ihre Häuser zu verlassen, hat er erklärt. Und nach seinen Angaben sind noch etwa 1150 Kinder in dem betroffenen Gebiet.
Also die Lage im Kriegsgebiet im Osten der Ukraine spitzt sich weiter zu. Und nun schauen wir nochmal nach Litauen. Das EU- und NATO-Land will im Herbst, heißt es, ein neues Ausbildungsprogramm zum Bau und Betrieb von Drohnen für die breite Öffentlichkeit und auch für Schulkinder starten.
Ja, das hört sich wirklich besonders an, sag ich mal neutral. Das Verteidigungsministerium in Vilnius hat angekündigt, dass eben im September 3 Drohnen-Trainingszentren eröffnet werden sollen in Litauen. Insgesamt sind 9 Zentren geplant in den kommenden Jahren. Und in den nächsten 2 Jahren sollen eben über 15.000 Erwachsene und 7.000 Kinder lernen, wie man Drohnen steuert. Und Drohnen sind ja auch für militärische Zwecke einsetzbar. Und deshalb ist das Programm, das sich ja auch an Kinder wendet, natürlich umstritten.
Das kann man, denke ich, nachvollziehen, dass das durchaus umstritten ist, wenn Kinder in militärische Kenntnisse eingeführt werden sollen. So sehr berechtigt das möglicherweise auch sein kann, dass Litauen natürlich Angst hat, vom russischen Nachbarn angegriffen zu werden. Kommen wir jetzt mal zur Lage im Nahen Osten. Die israelische Armee führt nach Angaben eines Vertreters der islamistischen Hamas einen Militäreinsatz in der Stadt Gaza aus aktuell. Was ist bisher bekannt darüber?
Keine Angaben gibt es bisher aus Israel. Von Seiten der Hamas heißt es, die israelischen Streitkräfte würden aggressive Vorstöße in der Stadt Gaza vornehmen. Und besonders betroffen sei das Viertel Zeitun und die Umgebung südlich von Tal al-Hawa.
Das ist ja eine, wenn auch bisher nicht unabhängig bestätigte Meldung, die zu dem Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts passt, der ja letzte Woche getroffen wurde. Da hat das Gremium entschieden, den Krieg nochmal auszuweiten, unter anderem mit der kompletten Einnahme von Gaza-Stadt. Eine Entscheidung, die international viel Kritik und Empörung hervorgerufen hat und nicht zuletzt in Israel selbst kam es dann ja wieder zu Protesten nach dieser Entscheidung. Erstmal war das aber eben ein Beschluss der Politik. Und jetzt hat sich auch der Chef der israelischen Armee zu dem Plan geäußert, Eyal Zamir. Katharina, wie steht das Militär zur Kriegsausweitung?
Also der Armeechef, der hat den Plan gebilligt. Und dieser Plan, der sieht auch vor, dass die Einheiten der Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens zerschlagen werden. Und für diese Aktion braucht es auch weitere Reservisten. Und dass Zamir, der Chef der israelischen Armee, dem jetzt zustimmt, das ist durchaus bemerkenswert, denn israelische Medien hatten berichtet, dass es Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Premier Netanyahu und der militärischen Führung gegeben hat, was diese Sache angeht. Der Armeechef, der soll eingewendet haben, dass eine Ausweitung der Offensive auf diese dicht besiedelte Stadt Gaza eben das Leben der dort vermuteten Geiseln gefährde.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Klaas Christoffersen und bei mir im Studio war Katharina Jetta aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.